Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Eine in Großbritannien entdeckte und möglicherweise gefährliche Mutation des Coronavirus sorgt derzeit auch in Deutschland für Unruhe, auch wenn namhafte Experten wie Christian Drosten ja zunächst relativ besonnen auf diese Entwicklung reagieren. Die wichtige Frage, ob die Corona-Impfstoffe auch gegen das mutierte Virus schützen, die muss noch beantwortet werden. Heute stand in Berlin zunächst ein Impfzentrum im Fokus und zu Besuch war der Bundespräsident. Wir sprechen darüber gleich mit unserer Landeskorrespondentin. Wir sprechen außerdem mit unserem Kollegen in Thüringen über die Bilanz der Tolerierung von Rot-Rot-Grün, der Minderheitsregierung dort, durch die CDU, die heute endet, die Tolerierung. Und der Attentäter von Halle muss lebenslänglich ins Gefängnis. Ein aufsehenerregender, ein wichtiger Prozess, der juristisch gesehen zu Ende geht. Und das war ja eine Tat, bei der nur durch Glück es zu keinem Massenmord an jüdischen Menschen gekommen ist. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Kollegen, der das beobachtet. Es ist der größte Prozess, den Sachsen-Anhalt jemals erlebt hat, der aber weit über das Bundesland und auch ganz Deutschland hinaus genau beobachtet wurde. Etwa 15 Monate nach dem Attentatsversuch auf eine Synagoge und der darauf folgenden, offenbar wahllosen Tötung zweier Menschen steht das Urteil nun fest. Der Täter, Stefan B., bekommt die Höchststrafe, während parallel die gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Tat einen ja mindestens genauso hohen Stellenwert erfährt wie die Juristen. Niklas Ottersbach verfolgt das für uns vor Ort. Herr Ottersbach, der Täter muss also lebenslang in Haft, und zwar mit Sicherungsverwahrung der Anschließenden. Läuft die Begründung dazu noch des Gerichts?
Die ist jetzt seit ein paar Minuten zu Ende. Die Urteilsverkündung ist vorbei und der Schlussakt war, Stefan B., der Angeklagte, hat einen Schnellhefter auf die Nebenklage geworfen und ist dann von Sicherheitsbeamten zu Boden gerissen worden. Das war hier, man muss sagen, der traurige Schlusspunkt. Und zuvor hat die Vorsitzende Richterin, wie ich finde, hat sich sehr emotional gezeigt, Ursula Mertens. Das hat man hier gemerkt, die nimmt das mit. Sie hatte einen Kloß im Hals kurz zum Schluss. Und sie hat sich auch immer wieder an Stefan B. gewandt. Sie hat ihn direkt angesprochen und hat gesagt, wir müssen die Gesellschaft vor Ihnen schützen. Stefan B., Sie sind ein Menschenfeind. Und der Angeklagte, der hat sich eigentlich die ganze Zeit ziemlich regungslos gezeigt und ja, die Vorsitzende Richterin nur versteinert angeguckt.
Was für Reaktionen gibt es darüber hinaus auf dieses Urteil bislang?
Naja, das läuft ja alles noch oder lief bis kurz vor Schluss. Ich konnte in den Gesichtern der Nebenklage jetzt noch nicht so richtig viel ablesen. Das ist klar, es liegt natürlich auch am Mundschutz. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie das auch berührt hat, wie menschlich die Richterin das hier vorgetragen hat, zwischendurch in der Lüftungspause. Konnte ich so ein paar erleichterte Gesichter ablesen. Insgesamt muss man sagen, es wurden ja der Mordversuch an den 51 Gläubigen in der Synagoge wurde auch als Mordversuch gewertet, das sicherlich. Es gab allerdings noch einen Somalier, der angefahren wurde. Das wurde wiederum nicht als Mordversuch gewertet, sondern nur als gefährliche Körperverletzung. Das könnte ich mir vorstellen, wird auch nicht allen gefallen. Ja, zur Begründung kann man sagen, wie gesagt, das sind ja jetzt 3 Stunden, die hier vergangen sind. Also was die Richterin immer wieder gesagt hat, die Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe wurden immer wieder erwähnt. Und die Richterin hat auch gesagt, Herr B., mir fehlen die Worte, das alles hier sachlich aufzuzählen. Und ja, wie gesagt, die Begründung ist Mord, mehrfacher Mord und dafür gibt es aber lebenslang und diverse Mordversuche. Und jetzt muss man erstmal gucken, ob der Verteidiger, der äußert sich hier gerade nebenan vor den Pressevertretern, ob der in Revision gehen wird. Das muss man jetzt erstmal abwarten.
Vielleicht noch ganz kurz eine Rückfrage zur Begründung. Fiel das Wort Antisemitismus?
Oft, sehr oft Rassismus, Antisemitismus, Menschenhass. Sie hat ja auch gesagt, die Vorsitzende Richterin, dass dieser Angeklagte ein Mann war, der sich ich merke gerade, ich muss mich auch noch ein bisschen sammeln, weil es ja alles viel ist. Also dieser Angeklagte hat sich in seinem Kinderzimmer radikalisiert und völlig absurden Theorien, die anheimgefallen. Und es ist auch keine Aussicht auf Besserung. Deswegen gibt es ja auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die anschließende Sicherungsverwahrung, weil das Gericht auch sagt, das Oberlandesgericht in Hamburg, es ist keine Besserung in Sicht, wir müssen die Gesellschaft vor ihnen schützen.
Schauen wir dann nochmal kurz auf die juristische Aufarbeitung. Was sind da die wichtigen, oder anders gefragt, sind alle wichtigen Erkenntnisse gewonnen worden oder bleiben da auch Lücken?
Es bleiben definitiv Lücken. Das BKA, das Bundeskriminalamt, hat ja über 200 Ermittler in diesem ganzen Fall gehabt. Trotzdem wissen wir nicht, gab es Mitwisser, gab es diese anonyme Bitcoin-Spende an den Angeklagten? Warum konnten nur 20% der Daten von Stefan B.'s PC entschlüsselt werden? Also da kam, finde ich, nicht genug von den Beamten. Da saßen zum Teil auch wirklich blutjunge Ermittler, 24 Jahre alt, erst ein paar Tage im Job. Und die sollten dann das Online-Verhalten des Angeklagten untersuchen. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, viele dieser Imageboards, dieser anonymen Online-Foren, die werden aus dem Ausland heraus betrieben. Da ist es schwierig mit der Kooperation mit deutschen Behörden. Trotzdem glaube ich, dass das BKA da wirklich einen Lernprozess noch vor sich hat.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Sie haben ja auch mit Vertretern der Nebenklage gesprochen. Sie haben den Prozess beobachtet in den vergangenen Monaten für uns. Was bleibt gesellschaftlich derzeit hängen nach dieser Tat, nach diesem Prozess?
Tja, schwer zu sagen. Also dieser Tag, dieser Anschlag von Halle ist natürlich eine Zäsur, also weil er auch so viele Menschen betroffen hat. Also ich will nur mal sagen, Widersdorf im Saalekreis, also ein kleines Dorf, was vom globalen Rechtsterrorismus getroffen wird. Dieses Pärchen, was da lebensgefährlich verletzt worden ist und auch traumatisiert. Es sind ja viele Menschen, die jetzt traumatisiert worden sind. Das alles ist eine neue Dimension, die Sachsen-Anhalt komplett neu war für die Sicherheitsbehörden, für die Menschen. Das ist natürlich wirklich eine Zäsur. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Problem Antisemitismus wird nicht kleiner. Es gab erst vor kurzem eine Umfrage der Sachsen-Anhalt-Monitor und da ging es eben um antisemitische Einstellungen und dieser sogenannte sekundäre Antisemitismus, dieser nach dem Motto, jetzt ist auch mal gut mit der Aufarbeitung des Holocaust, das hat zugenommen. Und da muss ich sagen, die Gesellschaft entwickelt sich auch in Sachsen-Anhalt in dieser Hinsicht eigentlich nicht in eine positive Richtung weiter.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Als Weihnachtsgeschenk hat es für den ersten in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff nicht ganz gereicht. Heute soll die Zulassung aber erfolgen. Losgehen soll es mit den Impfungen in Deutschland dann ab kommenden Sonntag, also kurz nach Weihnachten. Maßgeblich helfen sollen dabei die Impfzentren, die ja deutschlandweit errichtet wurden. Eines davon steht in Berlin-Treptow und dort war heute niemand Geringeres als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch. Beobachtet hat das für uns Claudia van Laak. Frau van Laak, wie fällt Steinmeiers Bewertung dieses Impfzentrums aus?
Herr Sawicki, ja, Frank-Walter Steinmeier zeigte sich beeindruckt. Er hatte sich ja ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um sich das größte Berliner Impfzentrum anzusehen. Es ist fertig. Die ganzen Abläufe seien sehr transparent, lobte der Bundespräsident. Er hat sich auch angesehen, wie ist der Ablauf dort. Das Impfzentrum ist ja in einer denkmalgeschützten Halle untergebracht. Es wird da ein Einbahnstraßensystem geben und als erstes treffen die Impflinge, wie sie hier heißen, auf Bundeswehrsoldaten. Die übernehmen das komplette Anmeldesystem und das Datenmanagement. Danach wird es einen Aufklärungsfilm geben. Ärzte stehen dann für Nachfragen zur Verfügung. Dann geht es in eine Kabine. Dort erfolgt die eigentliche Impfung. Und danach am Ende muss man noch eine halbe Stunde warten für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall muss man sagen, dass es Komplikationen gibt. Und Bundespräsident Steinmeier sagte im Anschluss, heute sei ein Tag der Hoffnung. Jede Impfung sei ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Aber
natürlich ist der Beginn des Impfens nicht das Ende der Pandemie. Ein Blick auf die Infektionszahlen zeigt uns, dass die Ansteckungsrate nach wie vor viel zu hoch ist. Und das wird bestätigt durch die Vielzahl der Infizierten in Altenheimen, in Pflegeheimen und die Situation in den Krankenhäusern in fast ganz Deutschland. Das heißt, nur wenn wir jetzt die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht überlasten, wird uns auch weiterhin der Kampf gegen das Virus und vor allen Dingen die Pflege und Betreuung der Erkrankten tatsächlich gelingen.
Und Steinmeier, Herr Sawicki, mahnte zum wiederholten Male an, bitte halten Sie die Mindestabstände ein, bitte tragen Sie Maske.
Hat er sich auch zu weiteren Aspekten, die derzeit ja für Nachrichten sorgen, geäußert?
Ja, das hat er. Er wurde nach den Impfgegnern gefragt. Da war seine Antwort, Impfen ist ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität und darüber sollten doch bitteschön die Gegner noch einmal nachdenken. Er hat aber auch nochmal betont, es gibt keine Impfpflicht, die wird es nicht geben. Dann gab es noch eine Frage nach einer Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten. Da sagte Steinmeier, dies werde er im neuen Jahr mit Regierung und Parlament gemeinsam besprechen.
Mit dabei war ja auch die Berliner Gesundheitssenatorin bei diesem Besuch des Impfzentrums. Was hat sie zu den Abläufen der geplanten Impfungen gesagt?
Ja, Dilek Haleitsche sagte, dass die Impfzentren in Berlin nicht sofort zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden, denn als erstes sind die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen an der Reihe. Das heißt, es beginnt mit mobilen Impfteams und Berlins SPD-Gesundheitssenatorin erläuterte dann noch, wie es weitergeht.
Sie bekommen ein Schreiben nach Hause, dort ist ein Code vermerkt und mit diesem Code kann man dann über ein Callcenter oder über ein Online-System ganz leicht einen Termin vereinbaren in den Impfzentren. Und wenn man hier dann ankommt beim Termin, sind alle Datensätze da, sodass mit der Anmeldung dann auch weiterverfahren werden kann.
Und am Sonntag wird das Berliner Callcenter in Betrieb genommen mit zunächst 200 Plätzen dort.
Dennoch wird ja in vielen Bundesländern, auch in der Bundespolitik, derzeit Kritik geübt an der ja zunächst eher geringen Menge des Impfstoffs ab kommenden Sonntag. Später soll es ja dann mehr geben, aber eben offenbar zu wenig in diesen ersten Wochen ab Sonntag. Wie sieht es da in Berlin aus?
Also mit Kritik hielt sich Berlins Gesundheitssenatorin zurück am Vormittag. Sie verwies auf eine Schalte, die soll es geben, der Ländergesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wohl am Nachmittag. Dann soll es wohl aktuelle Zahlen geben zu den Impfdosen, die ab dem 26. angeliefert werden sollen. Und die Hauptstadt rechnet da zunächst mit 13.500 Impfdosen als allererste Tranche, das ist wirklich nicht sehr viel. Das reicht noch nicht einmal für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime.
Vielen Dank für diese Informationen live aus Berlin. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Einen Rekordhaushalt haben Bundestag und Bundesrat vor kurzem für 2021 beschlossen. Rekord, was die Verschuldung angeht. Ausgegeben werden sollen dann insgesamt fast 500 Milliarden Euro. Ein paar Nummern kleiner wird es in Thüringen sein, aber auch dort soll es im kommenden Jahr einen Rekordhaushalt geben, wegen Corona unter anderem natürlich. Heute soll er dann abgesegnet werden und zwar von der rot-rot-grünen Minderheitsregierung zusammen mit der CDU. Die vier Parteien hatten einen sogenannten Stabilitätspakt vereinbart, der aber mit der Verabschiedung des Haushalts heute auslaufen soll. Frage an unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Wie sicher ist es, dass dieser Haushalt heute auch wirklich abgesegnet wird?
Daran besteht eigentlich kein Zweifel. Also da sind sich Rot-Rot-Grün, also die Linken, SPD, Grüne und die CDU einig, denn sie haben ja diesen Haushalt auch gemeinsam erarbeitet. Der ist ja Ergebnis dieses Stabilitätspakts, den Sie gerade ansprachen, der die Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün und der CDU vereinbart hat Ende Februar. Es ging, wir erinnern uns, das war nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten durch CDU, AfD und FDP. Der FDP-Mann Kemmerich ist ja dann nach wenigen Tagen zurückgetreten. In Thüringen stand quasi ohne Regierung da und da haben sich Rot-Rot-Grün und CDU zusammengefunden und haben gesagt, lass uns in einer Art Tolerierungsmodell für eine gewisse Zeit, für ein paar Monate zusammenarbeiten. Es gab nur wenige Punkte. Man wollte Kompromisse nur miteinander suchen, also nicht auf die AfD angewiesen sein in Abstimmungen, also nur Vorschläge ins Parlament einbringen, für die man eine Mehrheit vorher vereinbart hat. Man wollte, das war das große Ziel, einen Haushalt für 2021 verabschieden, was ja dann heute geschehen wird. Und plus ein paar Punkte, die der CDU eine Gesichtswahrung ermöglichte. Und dieser Stabilitätsmechanismus durfte aber nicht Tolerierung oder Duldung genannt werden. Denn es gab ja noch den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der existiert ja immer noch. Allerdings hat die Bundes-CDU auch nach Verabschiedung des Stabilitätsmechanismus auch nicht mehr widersprochen. Es ist ja auch interessant, wenn man sich dieses Papier mal anschaut, da steht ja auch drauf, es ist nur ein Protokoll über Gespräche und unterzeichnet wurde nur für die sachliche Richtigkeit. Also man war sich damals auch sehr unsicher, ob es funktionieren würde, aber es hat funktioniert. Thüringen hat eine Landesregierung in Pandemiezeiten und der Landtag war immer handlungsfähig und der Haushalt steht, von daher eigentlich eine Erfolgsgeschichte.
Und wenn wir uns den Haushalt etwas genauer anschauen, die Ausgaben, die es da geben soll, trägt dieser Entwurf auch die Handschrift von allen vier Parteien?
Ja, das muss man schon sagen. Das sind vier Parteien, da hat jeder seine eigenen Wünsche und das ist natürlich die Schattenseite auch. Das kostet natürlich auch wirklich Geld, denn wir sind im Vorwahlkampf. Im nächsten Jahr wird wann auch immer gewählt werden, ein neuer Landtag in Thüringen, da will man die Wähler beeindrucken. Es wurden 1,5 Milliarden Euro mehr werden im nächsten Jahr ausgegeben als in diesem Jahr und das bei einem Haushalt von jetzt 12 Milliarden. Das ist schon eine Menge Geld. Natürlich sind auch Corona-bedingte Ausgaben dabei, aber auch Ausgaben, die auf Wünsche von einzelnen Parteien dann reingekommen sind, weil man sich profilieren will. Das ist sicher bei einer Regierung, die oder bei weniger als vier Parteien, die sich auf einen Haushalt einigen müssen, günstiger zu haben.
Und wenn dieser Stabilitätspakt jetzt aber ausläuft, nachdem das dann heute voraussichtlich verabschiedet wird, wie geht es dann weiter in Thüringen?
Na, es gibt dann wieder das freie Spiel der Kräfte. Rot-Rot-Grün und auch die CDU können wieder Gesetzesentwürfe einbringen im Landtag, die sie nicht zuvor abgesprochen haben. Aber beide haben natürlich keine Mehrheit im Landtag. Und es steht dann immer die Frage, was ist, wenn die AfD einem Vorschlag zustimmt und er dadurch eine Mehrheit bekommt. Wir haben das ja jetzt in Sachsen-Anhalt gesehen, dass natürlich dann auch der Aufschrei groß ist bundesweit. Wie kann man mit der AfD gemeinsame Sache machen? Und das hieße es dann nun auch, selbst wenn man es nicht will, dass die AfD zustimmt, man kann sich ja da nie sicher sein. Und das lähmt natürlich aber auch die Politik, weil man gar nicht so recht weiß, was kann man, was soll man dann in den Landtag einbringen, um nicht die Zustimmung der Falschen zu bekommen. Also von daher ist Thüringen in einer schwierigen Lage und Neuwahlen täten da wahrscheinlich ganz gut.
Ja, die Neuwahlen soll es ja geben im April kommenden Jahres. Ist das in Stein gemeißelt?
Nein. Also die Vereinbarung steht, dass Ende April gewählt wird. Der Landtag müsste sich dann bis Mitte Februar auflösen. Bislang sagen alle Parteien, also sowohl Rot-Rot-Grün als auch die CDU, dass sie zu diesem Wahltermin stehen. Aber natürlich haben überall Bedenken, die man dann auch hintenrum hört. Ist eine Wahl in einer Hochphase von Corona überhaupt möglich? Ist sie wünschenswert auch, da sozusagen, dass sich der Landtag da auch lähmt? Und ist sie auch verantwortbar? Weil ja eine Landesregierung, die natürlich weiter agiert, aber ein Landtag kann ja auch notwendig sein. Ist es verantwortbar, sozusagen das Land dann ein bisschen nackt dastehen zu lassen? Es gäbe dann andererseits auch in Corona-Zeiten, wenn man dann wählt, eine große Beschränkung, was die Möglichkeiten von Listenparteitagen angeht, die aber ausgeführt werden müssen, um die Listen zu bestimmen oder auch die Wahlkandidaten für die Wahlkreise. Dazu gibt es natürlich Überlegungen, wem nützt, wem schadet ein Wahltermin im April. Und die Alternative wäre dann eine Wahl mit dem Bundestag im Herbst zusammen. Ich möchte mich auf keine Prognose einlassen zurzeit, wann gewählt werden wird in Thüringen nächstes Jahr.
Und wenn wir dann noch eine kurze Bilanz ziehen des Thüringer Modells, dieses Stabilitätspaktes, taugt so etwas grundsätzlich als Modell für andere Bundesländer in einer ähnlichen, etwas verfahrenen politischen Situation?
Ich würde sagen, bedingt. Es war ein Mittel aus einer schweren politischen Krise nach der Wahl Thomas Kemmerichs und dem Zustand der folgenden Regierungslosigkeit rauszukommen. Die Vorstellung, in diesem Jahr monatelang ohne Regierung dazustehen, ist keine wirklich schöne. Und man hat gesehen, CDU und Linke können entgegen aller großen Töne, die öffentlich geäußert werden, die können zusammenarbeiten. Der Nachteil ist, es ist keine wirkliche Gestaltung möglich. Es gibt da nur Kompromisse oder jeder kriegt das geschenkt, was er gerne haben möchte. Es sind keine wirklichen Unterschiede erkennbar dann in der Politik. Also eine klare Abgrenzung von den Parteien untereinander ist auf Dauer eine bessere Sache, aber kurzfristig war es sicher gut, dass Thüringen regiert wurde in dieser Zeit.
Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhardt.